Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Amen.
Ich bete. Ja, du guter Gott, danke für die vielen, vielen Menschen, die in ihrem Leben dir begegnet sind, mit dir besondere Erfahrungen gemacht haben und die du durch deinen guten Geist inspiriert hast, das auch weiterzugeben, es nicht für sich zu behalten, es aufzuschreiben. So dürfen wir heute in deinem Wort lesen, Herr, und dürfen daraus Anteil nehmen an eben ihrem Erleben. Und du willst uns in diesen vor langer, langer Zeit gesprochenen Sätzen auch heute wieder aufs Neue begegnen. Dafür danken wir dir. Du willst zu uns reden. Tu das und hilf uns, dass wir recht hören. Amen. Lieber Mitmensch, was war der schönste Moment deines Lebens? Ich gebe euch auf diese vielleicht etwas überraschende Frage an einem frühen Sonntagmorgen die Möglichkeit, mal darüber kurz nachzudenken. Was war der schönste Moment deines Lebens? Und? Bist du zu einem Ergebnis gekommen? Gab es das eine Erlebnis, das alles andere überstrahlt? Bei mir sind es eher einige, die ich gar nicht in eine Rangliste einsortieren könnte, sondern die alle für sich ganz besonders waren. Da war nun schon wirklich lange her, der Tag der OP meiner Mutter. Ein gutartiger Hirntumor. Ich saß in der Schule, konnte mich keinen Deut konzentrieren auf den Unterricht, habe innerlich die ganze Zeit immer nur wieder Gott angefleht, lass es gut gehen. Und auf einmal wurde ich ganz ruhig. Und ich hatte den Eindruck, es ist alles gut gegangen. Und ich bin dann in der Pause, zugegeben verbotenerweise, aber das war mir in dem Moment egal, zur nächsten Telefonzelle gerannt und habe meinen Vater im Büro angerufen. Doch der wusste noch nichts. Aber im Nachgang habe ich erfahren, dass die OP tatsächlich just um diese Zeit herum beendet gewesen war, als ich dieses Gefühl der Erleichterung hatte genießen können. Dann waren da die Geburten meiner Töchter. Ganz besondere Momente. Das schreiende, unendlich winzige Wesen, das erste Mal auf dem Arm zu halten. Und bei einer Tochter konnte ich sogar die Nabelschnur durchtrennen. Und dann erinnere ich mich immer wieder an die erste OP von Ronja. Sie war wirklich noch klein, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube ein Säugling, oder? Ja. Meine Frau mit ihr in der Uniklinik in Münster. Ein Hörtest sollte unter Vollnarkose gemacht werden und dann ein Paukenröhrchen eingesetzt werden. Ich war in der Vorbereitung auf die Bibelstunde, da klingelte das Telefon und meine Frau stammelte, sie wird nicht wieder wach. Die Narkose. Ihr könnt euch denken, die Vorbereitung der Bibelstunde ist mir nicht leicht gefallen. Ich bin dann hingefahren und habe gedacht, wie schaffe ich das nur? Ich habe es geschafft. Ich weiß gar nicht wie. Und als ich nach Hause kam, dauerte es Gott sei Dank nicht mehr lange, bis der Anruf kam, sie ist wieder wach, es ist alles gut. Oder da waren die Taufen zweier meiner Töchter. Das alles Momente großen Glücks, Momente, die man nicht machen kann. Momente, in denen ich mich gefühlt habe, ja, wie der Psalmbeter, wie ein Träumender. Es war so unwirklich, es hat gedauert, bis ich jeweils realisiert habe, dass es tatsächlich passiert ist. Manche erleben es auch so ähnlich, wenn ein geliebter Mensch stirbt, der immer weniger wurde und der immer schwächer wurde, der vielleicht auch litt, vielleicht gar Schmerzen oder anderes, und der endlich gehen wollte und doch eben immer noch nicht gehen konnte. Und dann war zugleich ständig das Bangen. Bei jedem Anruf zuckte man zusammen. Das ist es jetzt. Und das war es dann eben immer noch nicht. Und wer dann dabei sein konnte, als derjenige, diejenige den letzten Atemzug tat, der hat das dann oft als Erleichterung empfunden. Natürlich auch die Trauer, aber eben auch das. Ja, es ist geschafft. Eine ganz merkwürdige Kombination, ein doch ganz besonderer Moment. So haben es mir auch manche beschrieben. Es war, als ob ich träumte. Es war irgendwie unwirklich in diesem Moment. Ich glaube, dass jeder Mensch solche Erlebnisse kennt. Ganz besondere Erinnerungen, die man eben wirklich nicht vergisst. Die traumhaft waren. So wie eben die Rückkehr der Israeliten aus dem Exil. Oder die Erfahrung des Beters, des 73. Psalms, dem Gott sich wieder zuwandte, ihm noch einmal ganz anders begegnete und ihm eröffnete, dass er doch gerade auch dann bei ihm ist, wenn er leidet und denkt, Gott hat mich im Stich gelassen. Oder denken wir an Simon Petrus, als er mit einigen Jüngern auf dem See fischen gewesen war, aber sie hatten nichts gefangen. Und da stand plötzlich im Morgengrauen und so ein bisschen im Dunst, der über dem See Genezareth ja oft liegt, jemand am Ufer, der ihnen zurief, sie sollten die Netze nochmal auswerfen. Und dann zerrissen diese Netze fast vor lauter Fischen. Und Petrus war in dem Moment klar, es ist der Herr, und er sprang ins Wasser und lief ans Ufer. Und Jesus hatte schon Frühstück zubereitet. Und sie haben miteinander gegessen. Und danach eben dreimal diese Frage Jesu an ihn: Hast du mich lieb? Und die Erinnerung ploppte natürlich bei ihm wieder auf, wie er ihn dreimal verleugnet hatte. Und so seine Antwort immer nur sehr zaghaft: Du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Und dann dreimal diese Aufforderung Jesu: Dann kümmer du dich um die anderen Jüngerinnen und Jünger. Es war wie im Traum. Das hatte er niemals zu hoffen gewagt. Solche Momente können wir nicht machen, und das ist mein erster Punkt heute. Solche besonderen Erfahrungen, solche Highlights, sie kommen eben über uns, so wie im Schlaf Träume über uns kommen, wie aus dem Nichts. Und die Bibel und der Glaube helfen uns in solchen Momenten, die Handschrift Gottes zu erkennen. Es war der Herr, der den Israeliten im babylonischen Exil die Möglichkeit eröffnete, nach Israel zurückzukehren. Ja, es war der Perserkönig Kyros, der ihnen die Erlaubnis dafür gegeben hatte. Aber sie hatten es verstanden, so hat es ihnen ja auch ein Prophet angekündigt. Dahinter war doch die Handschrift ihres Gottes zu erkennen. Er hatte ihnen den Weg der Rückkehr geebnet. Der zweite Punkt, Erinnerung weckt Hoffnung. Die vielen besonderen Momente, die in der Bibel zu lesen sind, sie wurden erinnert und aufgeschrieben, auch damit folgende Generationen aus ihnen Hoffnung schöpfen können. Die Erfahrung des Volks, das zurückgekehrt ist, sie soll auch die Hoffnung für jeden Einzelnen im Volk der Israeliten bestärken und beflügeln. Und wer solche besonderen persönlichen Erfahrungen gemacht hat, dem können und sollen sie immer wieder neu Hoffnung wecken, wenn sie wieder in Turbulenzen geraten. Denn wir alle geraten doch immer mal wieder in dunkle Täler, in denen wir nicht wissen, wie es eigentlich weitergehen kann. Und es sind doch meist gar nicht die reinen Jubelmomente, die Momente, die nur schön sind, ohne jegliche dunkle Vorgeschichte, in denen wir Gottes überraschendes und überwältigendes Handeln so ganz einzigartig entdecken können. Nein, es sind doch gerade meist Lebensphasen, in denen wir zu kämpfen haben. In denen uns manchmal vielleicht gar der Glauben verloren zu gehen drohte. Denken wir wieder an den Beter des 73. Psalms. Diese Erfahrung, dass es den Gottlosen so gut und dass es ihm so schlecht geht, die brachte ihn eben nicht nur um den Verstand, sondern an den Rand des Glaubens an seinen guten Gott und an seine Gerechtigkeit. Solche tiefen Täler, in denen wir mit einer Krankheit zu kämpfen haben oder mit Beziehungsproblemen oder in der Trauer um einen geliebten Menschen, der uns unendlich fehlt und wir haben das Gefühl, aus dieser Dunkelheit kommen wir nie wieder raus. In diese dunklen Situationen hinein leuchtet Gottes Licht noch einmal viel, viel heller als in den schon sonnigen Lebensabschnitten. Und deshalb sind mir diese Erfahrungen mit meiner Mutter oder mit der OP von Ronja so besonders wertvoll. Da war seine Hilfe, seine Güte, sein unverfügbares und so überraschendes Eingreifen so besonders, so einzigartig, eben traumhaft. Also denke in dunklen Zeiten an solche Momente in deinem Leben. Lies in solchen Momenten in der Geschichte Israels oder im Leben von Personen der Bibel, David, Hiob oder auch die Jünger. Lies in den Paulusbriefen, wie oft er angefochten und angefeindet war, sein Leben bedroht war und wie Gott ihm gerade da doch in besonderer Weise beigestanden hat oder ihm auch besondere Einsichten eröffnet hat. So angesichts einer wohl sehr schmerzhaften Krankheit, für die er um Heilung bat. Dreimal, so schreibt er an die Korinther. Und dann ließ Gott ihn wissen, dass er diese Krankheit hat, um auf dem Boden zu bleiben und nicht abzuheben, also überheblich zu werden. Und damit Gott trotz dieser Krankheit mit ihm eben etwas Besonderes bewirken kann, kräftigen Segensspuren in der Welt hinterlassen kann. Oder wie es im Psalm heißt, da sagte man unter den Völkern, groß hat der Herr an ihnen gehandelt. Und mein dritter Punkt, Jubel trotzt Trauer und Tod. Da kann man auch einen Buchstaben weglassen, Jubel trotz Trauer und Tod, aber ich möchte trotzdem das mit dem T hinten noch formulieren, Jubel trotzt Trauer und Tod. Wir begehen heute eben den Totensonntag. Wir erinnern an die zwischen dem Totensonntag des letzten Jahres und diesen Jahres Verstorbenen. Trauer. Und dann, ja, dann drängt sich natürlich auch das in den Blick. Der Tod als Macht, die über uns allen wie ein Damoklesschwert schwebt. Einen geliebten Menschen zu verlieren, das ist hart. Trauer benötigt Zeit und Kraft. Doch unser eigener Tod hat noch einmal eine andere Dimension. Wir wissen nicht, wie es sein wird, zu sterben. Wir können es nicht einfach mal so ausprobieren, um es zu wissen, kennenzulernen. Es kann uns auch niemand abnehmen und es kann uns letztlich auch niemand begleiten. Jeder stirbt seinen ureigenen Tod. Und der Tod, so sagen wir ja manchmal, ist eben der letzte Feind, dem wir, jeder, du, ich, scheinbar chancenlos ausgeliefert sind. Und dennoch erklingt in diesem Psalm der Fanfarenstoß. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Unser Mund, dein Mund, mein Mund, wird voll Lachens sein. Der Fanfarenstoß durchweht schon das Alte Testament und er schwillt an zu einem nicht mehr zu schweigen zu bringenden Jubelruf im Neuen Testament. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Gott will unser Leben. Er will, dass du lebst, dass ich lebe, dass die leben, die in diesem Jahr verstorben sind und die, die in den Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten vor uns verstorben sind. Gott will, dass wir uns freuen können, von Herzen lachen, jubeln. Und wer in seinem Leben dem Segen Gottes schon wahrgenommen hat, erfahren hat, wie Gott eben überraschend, überwältigend kommt, eingreift, sich bemerkbar macht, hilft, Freude schenkt, der muss die Hoffnung auch angesichts des Todes, eben auch angesichts des eigenen Todes, nicht verlieren. Segen Gottes ist es, wenn in unserem Leben Gott zur Wirkung kommt. Wenn wir gerade in den notvollen und eben in den schweren Zeiten an ihm uns festklammern und dann auch erfahren können, dass er hält und durchträgt. Und dass gerade eben auch das Menschen um uns herum wahrnehmen und sie ins Fragen kommen, was ist das? Und sie sagen, ja, erzähl mir was von deinem Glauben, warum du trotz allem noch lachen kannst. Und wer so Segen erlebt hat, wer Jesus Christus Vertrauen gelernt hat, der den Tod am Kreuz überwunden hat, der kann auch angesichts des Todes, eben auch angesichts des eigenen drohenden Todes hoffen und sich freuen und lachen. Das Osterlachen ist ein alter Brauch in der Kirche. Dem Tod ins Gesicht lachen, ihm zeigen, dass er seine letzte Macht verloren hat. Lachen wie Träumende. Ihm zeigen, Gott ist da, oft irgendwie unwirklich, überraschend, nicht machbar. Doch er ist da und ebenso aus tiefstem Herzen, weil Gott uns das Lachen lehrt. So hat es Hans-Dieter Hüsch bei seiner Übertragung unseres Predigtpsalms formuliert, den ich zum Abschluss gerne lesen möchte. Was macht, dass ich so fröhlich bin in meinem kleinen Reich? Ich sing und tanze her und hin vom Kindbett bis zur Leich. Was macht, dass ich so furchtlos bin an vielen dunklen Tagen? Es kommt ein Geist in meinen Sinn, will mich durchs Leben tragen. Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit, mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen. Mein Triumphieren und Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit. Was macht, dass ich so unbeschwert und mich kein Trübsinn hält? Weil mich, mein Gott, das Lachen lehrt, wohl über alle Welt. Amen.